Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wen trifft die Kritik des Bundespräsidenten an der Documenta 15 am härtesten? Wie effektvoll ist Philipp Stölzes Turandot-Inszenierung und wie stark prägen Frauen den deutschsprachigen Comic? Wird sie oder wird sie nicht? Wochen, ach monatelang eine große Frage. Aber nach dem Fachpublikum ist die 15. Documenta in Kassel nun heute auch für das große Publikum freigegeben worden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ludger Fittgau, dass er mit Kritik nicht gespart hat, melden die Nachrichten, wie scharf und an wen adressiert?
Ich fand sie sehr scharf, Frau Wuttke. Es ist eine Rede, die angefangen hat mit dem Satz, ich wäre beinahe nicht gekommen. Also das aus dem Munde eines Bundespräsidenten, die waren immer da. Seit 1955 waren die Bundespräsidenten in Deutschland zur Eröffnung der Documenta immer da. Und er sagt, ich wäre beinahe nicht gekommen. Da waren erstmal alle geschockt. Und die Rede bleibt dann auch so scharf. Und letztendlich sagt Steinmeier möglicherweise, dass keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler hier auf dieser Documenta sind. Das könnte wirklich eine BDS-Strategie sein. Das stellt er in den Raum.
Es fällt eben auf, wenn auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler aus Israel vertreten sind. Und es verstört mich, wenn außerhalb dieser Ausstellung weltweit neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilzunehmen. Ein Boykott Israels, das will ich sagen, kommt eben einer Existenzverweigerung gleich. Wo das systematisch geschieht, ist es eine Strategie der Ausgrenzung und Stigmatisierung, die dann auch von Judenfeindschaft nicht zu trennen ist.
Also er sagt nicht, hier ist das systematisch geschehen, diese Ausgrenzung, aber möglicherweise stecken doch hinter dieser Entscheidung, keine jüdischen Künstler einzuladen, BDS-Aktivisten, also die Boykottaktivisten gegen Israel, das stellt er so in den Raum. Ich fand das schon sehr, sehr kritisch. Und das Zweite ist natürlich, dass er die Documenta-Gesellschaft, da das Land und Land Hessen und die Stadt Kassel anspricht und sagt, bitte, ihr habt einen Diskurs versprochen über diese Themen Antisemitismus, eine Diskussion, ihr habt das nicht hingekriegt, jetzt sind 100 Tage da, versucht's doch nochmal.
Aber Verantwortung bleibt ja. Verantwortung lässt sich nicht outsourcen. Deshalb würde ich es sehr begrüßen, wenn die Verantwortlichen der Documenta sich dieser anspruchsvollen Vermittlungsaufgabe noch einmal intensiv annehmen würden und auch hierfür geeignete Strukturen schaffen. Ich bin ganz sicher, es wird nicht an Unterstützung fehlen. Auch die Staatsministerin für Kultur hat ihre Hilfe dazu angeboten.
Jetzt kann man natürlich sagen, Claudia Roth hatte sich ja schon mal ins Gespräch gebracht im Januar. Dann hat es aber nicht dazu geführt, dass wirklich diese Diskussionen entstanden sind, die der Bundespräsident anmahnt. Also ob Claudia Roth jetzt die richtige Person ist, um diesen Diskurs wieder anzukurbeln, ist die Frage.
Wie verstehen Sie denn Steinmeiers Botschaft als eine innen- oder als eine außenpolitische?
Nein, es ist schon deutlich eine innenpolitische, klar. Der Zentralrat der Juden kommt in seiner Argumentation vor. Der Zentralrat der Juden hatte kritisiert, dass keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta 15 da sind. Da hatte dann die Documenta gesagt, wir sind ja keine kleine UNO, also wir sind nicht sozusagen verantwortlich, alle Nationen abzubilden. Man kann aber sagen, nachdem es eine Kritik gab an The Question of Funding aus Ramallah vor allen Dingen, hätte diese Gruppe ja auch eine Gruppe aus Tel Aviv einladen können. Beispielsweise hat sie aber nicht getan, sondern sie hat eine Gruppe aus Gaza noch dazu geholt. Also das deutet für den Bundespräsidenten doch tatsächlich auf eine mögliche Strategie.
Nun kamen heute die Künstler zu Wort, die dem Kuratorenteam Ruan Gruber heute auch die Kritik von Steinmeier eingebracht haben. Wie sind sie aufgetreten?
Da hat es heute auch schon eine Kontroverse gegeben, die dann von Feuilletons aufgegriffen worden ist, heute Morgen in der FAZ zum Beispiel, um ein Kunstwerk eines Künstlers aus dem Gazastreifen, Mohamed Alawiri heißt er. Der hat ein Werk ausgestellt, Gaza Guernica heißt das. Also er vergleicht sozusagen Angriffe auf den Gazastreifen durch die israelische Armee mit dem faschistischen Angriff, der faschistischen Zerstörung von Guernica im Baskenland 1937. Das hat den hessischen Antisemitismusbeauftragten des Landes auf den Plan gerufen und auch das Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel, Jonas Dörge, der Sprecher.
Der Künstler, der dieses Guernica-Bild gemacht hat, kommt aus dem Gazastreifen und die Herrschaftsverhältnisse im Gaza sind bekannt. Also anstatt sich kritisch mit den Herrschaftsverhältnissen im Gaza auseinanderzusetzen, setzt er halt die israelische Armee mit der Legion Condor gleich. Das ist halt eine Gleichsetzung mit Nazis, also der israelischen Armee mit Nazi-Streitkräften. Das geht halt nicht.
Und diese Diskussion um dieses Werk, das eben von Question of Funding aus Ramallah sozusagen eingeladen worden ist, die hat heute hier hohe Wellen geschlagen in Kassel.
Das heißt, die Kritik an Gästen aus Ramallah, aus Gaza, das war kein Sturm im Wasserglas.
Nein, das hat heute tatsächlich nochmal wieder Auftrieb bekommen durch die konkreten Werke, die man jetzt sehen kann. Und gerade dieses Werk spricht auch für eine Hamas-Nähe, also dass die Herrschaftsverhältnisse, die Herr Dörge da angesprochen hat, da geht es ja auch um Hamas. Also es ist ja, heute sind nach 2 Monaten Pause wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel geflogen. Das wird natürlich von Seiten der Dokumentarkünstler, Künstlerin nicht thematisiert, bis heute nicht.
Was war denn sonst heute am Eröffnungstag los in Kassel?
Das Ganze war ein bisschen vom Wetter beeinflusst, das muss man schon sagen, Frau Wuttke. Also es war wirklich heiß. Ich hatte schon heute Mittag 40, 41 Grad in der Sonne und es gab auf dem Friedrichsplatz gibt's nicht so viel Schatten. Es gibt kaum Sonnenschirme, auch kaum Bäume. Darunter ist ein großes Parkhaus drunter. Es gab Musik, aber die Leute haben dann sich im Schatten irgendwie aufgehalten, sind in die Cafés geflüchtet oder an die Orte an der Fulda, kleinere, etwas schattigere Orte, wo ja auch die Dokumenta stattfindet. Das Ahoi zum Beispiel, so ein Bootsverleih, wo es ein bisschen kühler ist. Also da muss man sagen, es gab schon heute eben auch eine Beeinträchtigung durch das Wetter, aber es soll ja etwas kühler werden die nächsten Tage.
Und dann werden wir sehen, wie viele Besucher in Kassel anlanden werden. Unser Hessen-Korrespondent und Dokumentarreporter Ludger Fittkau. Wer mal auf einer Dokumenta ausstellen konnte, der bleibt nicht nur in den Annalen der Dokumenta-Geschichte in Erinnerung. Dafür sorgen die Mechanismen und das Profitstreben des internationalen Kunstmarkts. Thorsten Janczek über das Projekt Anonyme Zeichner der Künstlerin Anne Becker, das seit 2006 ein anderes Zeichen setzt.
Ich habe mir dieses Bild, das Grüne, das mit dem, ich würde sagen, mit dem Sportplatzmotiv.
Janine Sack ist Hörbuchverlegerin. Heute steht sie mit Hunderten von Menschen in der kommunalen Galerie im Körnerpark in Berlin-Neukölln. 600 Zeichnungen hängen an den hohen, in verschiedenen Grautönen gestrichenen Wänden.
Das eine ist mit Sicherheit ein Fußball, würde ich mal so interpretieren. Das hier ist auch, glaube ich, ein Sportplatz. Es bleibt aber so ein bisschen unklar. Und das finde ich immer so toll an den Zeichnungen, die ich besonders interessant finde.
Janine Sack hat das bezahlt, was hier jede der Zeichnungen kostet. Egal, ob sie von einer bedeutenden Künstlerin stammt oder von einem kleinen Kind. 250 Euro. Die Zeichnungen hängen dicht an dicht und trotzdem schön aufeinander abgestimmt und liebevoll kuratiert nebeneinander. Die Namen der Künstlerinnen und Künstler bleiben verborgen.
Mir ist es fast ein bisschen egal, aber natürlich bin ich doch. Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich habe auch eine Theorie. Ich glaube nicht, dass es von einem Kind ist, obwohl es nach einer Kinderzeichnung ein bisschen aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus einer Werkstatt ist von Leuten mit psychischen Beeinträchtigungen oder besondere Fähigkeiten, könnte man auch sagen.
Würde Sie das freuen?
Ja, das würde mich freuen, weil ich mich schon mal eine Zeichnung ausgesucht habe, die von einer Autistin war, die ich sehr, sehr liebe. Das wäre sozusagen das Geschwisterbild dazu.
Die Künstlerin und Initiatorin dieser besonderen Kunstaktion, Anke Becker, nimmt die Zeichnung von der Wand und gratuliert. Ja, die Theorie hat sich bewahrheitet.
Ich freue mich sehr.
Ja, das ist auch immer ganz schlimm und schmerzhaft für uns, die diese Ausstellung hängen, weil die Blätter sind ja dann einfach weg und wir haben uns ja vorher Übergänge ausgedacht und sowas.
Die Zeichnung hat der Wand sehr gut getan. Aber jetzt tut sie meiner Wand gut.
Wie mag es wohl für einen Künstler oder eine Künstlerin sein, hier ganz anonym mitzumachen? Ich frage die Künstlerin Inken Reinhardt. Eine ihrer Zeichnungen hängt an dieser riesigen Wand.
Ich finde es toll. Also ich sehe mich da irgendwie auch in so einem Ensemble, umgeben von anderen Zeichnungen, umgeben von Kollegen und Kolleginnen, die ich zum Teil ja auch gar nicht kenne. Und ich finde das so toll, also dass die Zeichnung so vielfältig ist, dass auch Dinge, die ich selber gar nicht zeichnen könnte, ganz gut neben meiner Zeichnung zum Beispiel existieren können.
Noch, so sagt Inken Reinhardt, ist ihre Zeichnung nicht verkauft.
Natürlich wäre ich auch froh, wenn die Zeichnung verkauft wird, aber ich finde es genauso schön, wenn die Zeichnung lange in der Ausstellung hängt. Also da kann ich gar keinen Unterschied machen, ehrlich gesagt.
Nun will ich es aber selbst wissen und stelle mich am Bezahltisch an.
Eine Zeichnung, dann müssen wir Ihren Namen jetzt hier auf dieses Kärtchen schreiben. Dann müssen Sie mir sagen, wie groß die Zeichnung ist, weil genau. Wir würden das ja verpacken in einem Umschlag.
Ich bin schon richtig aufgeregt. Kann mich zwischen meinen drei Favoriten nicht wirklich entscheiden. Der ästhetische Reiz ist die eine Sache, das ist der Antrieb, der mich auf eine der Arbeiten zugehen lässt. Das Kaufen ist dann die andere Seite. Wer wird da bei mir wohl einziehen?
Ich finde ja alle Arbeiten, die hier drin hängen, gut. Und am besten finde ich die Kombinationen.
Okay, ich muss mich entscheiden. Jetzt. Ich deute für mich selbst überraschend auf ein flirrend buntes Bild. Anke Becker nimmt es vorsichtig von der Wand.
Es ist eine Tuschezeichnung, gestempelt in Farben von hellrosa bis lila, dunkellila, leicht überlappend und in Streifen angeordnet. Die flimmert so ein bisschen vor den Augen. Die sieht von Ferne anders aus als nah. Also die arbeitet immer so, je nachdem, wie weit man von der Arbeit wegsteht.
Die Spannung steigt.
Diese Arbeit kommt nämlich aus Österreich. Und ich weiß es aber, das ist ein konzeptuell arbeitender Künstler. Miro Kukovic heißt der.
Nie gehört. Miroslav Kukovic, ein Künstler aus dem ehemaligen Jugoslawien, der heute in Österreich lebt. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Es ist spät geworden an diesem Abend, aber natürlich nicht zu spät, um noch ausgiebig nach meinem neuen Künstler zu googeln. Über 40 Lücken sind an diesem Eröffnungsabend schon entstanden.
Ich schreibe jetzt seinen Namen an die Wand. Also Miro darf ich, weiß ich. Kukovic aus Steyr schreibe ich auch dran. In Österreich. Und jetzt ist eine Lücke in der Wand. Und diese wunderbare Kombination mit der Arbeit nebendran ist weg. Da bin ich als Kuratorin traurig. Aber ich freue mich, dass Miros Arbeit weg ist und die einen guten Ort findet.
Anonyme Zeichner, zusammengestellt von Anke Becker, bis zum 24. August in der Galerie im Körnerpark in Berlin. Sie will sich auf Teufel komm raus nicht verheiraten und schickt ihre Verehrer mit unlösbaren Rätseln deshalb schulterzuckend in den Tod. Prinzessin Turandot, die sich am Ende dann aber doch auf einen klugen Prinzen einlässt. In Berlin hatte Puccinis Oper heute Premiere.
Thank you.
Happy End bei Turandot an der Berliner Staatsoper am Pult zu Bin Mehta. Uwe Friedrich war bei der Premiere. Philipp Stölzel führt nicht nur Regie, sondern ist auch für das Bühnenbild dieser Inszenierung verantwortlich. Hat er sich für die chinesische Prinzessin ähnlich beeindruckende Effekte wie beim Rigoletto in Bregenz ausgedacht?
Also das ist stilistisch schon extrem verwandt. Er macht wieder große Spektakeloper. Hier gibt es eine riesige Marionette von den Technikern des Hauses, offenbar liebevoll Dotti genannt, die mit großem Aufwand bewegt werden muss. Und man sieht auch sehr viele Männer, die diese Puppe an Schnüren führen. Die verliert erst ihre Perücke, dann ihre Maske und dann sieht man einen Totenschädel. Auch das ist ganz ähnlich wie beim Rigoletto in Bregenz, wo dieser große Clownschädel auch zum Skelett oder zum Totenschädel wird. Das Problem ist hier, dass diese Puppe anders als der Rigoletto-Kopf in Bregenz wenig bis gar nichts über Turandot selbst erzählt, über die Wandlungen dieser Frau, was ja auch sehr spannend sein könnte im Laufe des Abends. Und noch schlimmer ist, dass darunter eine riesige runde Bühnenöffnung ist, wie die Zisterne in Salome, in die dann die hingerichteten Liebhaber zum Beispiel geworfen werden. Und das nimmt wahnsinnig viel Platz weg auf der Bühne, relativ nah dahinter ein Rundhorizont. Das heißt, der Chor, der hier nun wirklich eine riesige Rolle spielt in diesem Stück, kann eigentlich kaum was anderes machen als aufmarschieren, in Konzertform dastehen und wieder abmarschieren und den Solisten im Weg rumstehen. Also von dieser Entwicklung, dieser Chor, der ja eine opportunistische Volksmasse ist, die sich manipulieren lässt und die erst große Forderungen hat und dann aber die Liu auch mehr oder weniger in den Tod treibt, danach tut es dieser Masse wieder leid. Das ist ja auch eine Geschichte über Populismus und Manipulation. Das hören wir zwar alles, den Text kriegen wir geliefert, aber szenisch wird es im Grunde gar nicht umgesetzt.
Das heißt, Philipp Stölzel hatte gar keine Idee der Interpretation?
Na, seine Idee der Interpretation geht schon in die richtige Richtung. Er hat diese uniformierten Massen, die ein bisschen vielleicht an 1984 oder sowas denken lassen und diese eher gelangweilten Minister, die da ihren Schabernack treiben und das Ganze aber nicht mehr so ernst nehmen. Er hat auch die Figur des Kalaf, der sich interessanterweise in die Puppe verliebt und auch die echte Turandot, wenn sie dann auftritt, gar kaum anschaut. Also da sind so Ansätze drin, wo ich sagen würde, ja, das ist richtig verstanden, dieses Stück und wo die Knackpunkte sind. Aber dann ist offenbar wahnsinnig viel Aufwand, ich nehme auch mal an, Probenzeit, da reingewandert, dass diese Puppe bewegt werden musste. Und dann hat man Sängerinnen und Sänger so ein bisschen vergessen und die bewegen sich an der Rampe auf und ab und das war's.
Gerade schon gehört, die Staatskapelle Berlin, dirigiert vom 86 Jahre alten Zubin Mehta. Prägt dieser Abend von Erfahrung?
Unbedingt auf der einen Seite. Ich konnte auch auf die Monitore schauen und er dirigiert schon extrem präzis mit kleinen Gesten, mit großer Energie. Das war schon beeindruckend zu sehen. Das Problem war, dass der ganze Abend unfassbar laut ist. Ich kann mich kaum an eine lautere Opernaufführung überhaupt jemals erinnern. Also Kompliment an die Tontechniker, die das aufgenommen haben von der Generalprobe. So klang das nicht. Da müssen die Regler aber ganz weit unten gewesen sein. In diesem kleinen Haus der Berliner Staatsoper, die akustisch sowieso problematisch ist, klirrten einem wirklich fortwährend die Ohren. Immer dann, wenn das mal leiser wurde, und leise bedeutet heute Abend auch immer noch bequemes Mittellaut, dann fing die Kapelle an zu schimmern, dann waren diese Klangmischungen mal hörbar, aber im Grunde flog einem das die ganze Zeit um die Ohren und es ist natürlich ungeheuer beeindruckend, so eine Lautstärkeentwicklung und wenn dann die Sänger da auch noch drüber kommen, dann denkt man, Mensch, wie machen die das? Aber ist das schön? Ist das Kunst? Also für meinen Geschmack eher nicht.
Was lässt sich denn trotz aller Einschränkungen, was die Lautstärke angeht, sagen zu Elena Pankratova, die ja mit Mehta schon zusammengearbeitet hat? Heute war sie die Turandot. Was sagt der Musikkritiker zur Qualität der Sängerinnen, der Sänger und des Chors?
Die Sänger, Sängerinnen kommen da problemlos drüber. Das ist in diesem Genre schon eine ganze Menge. Und Elena Pankratova hat wirklich diese Eiseskälte in der Stimme, die auch genau richtig ist. Und dann, wenn das umschlägt im Finale, das ist ja auch ein bisschen unglaubwürdig. Sie haben vorhin gesagt, Happy End. Hier ist es insofern kein Happy End, als sie sich dann umbringt zum Schluss. Also die beiden gehen nicht in den Sonnenuntergang und werden glücklich weiterleben. Dieser Schluss, der ja dramaturgisch auch extrem schwierig und unglaubwürdig ist, der wird so gelöst. Josef Ewaizow, das ist der Ehemann von Anna Netrebko, die das eigentlich singen sollte. Er ist sozusagen übrig geblieben. Ein Mann, den ich für seinen Fleiß und sein Durchhaltevermögen bewundere. Die Stimme war nie schön. Ich würde ihm auch nicht wirklich empfehlen, Kalaf zu singen, aber das macht er mit bewundernswertem Durchhaltevermögen. Aida Garifullina singt diese Arien der Liu sehr schön, auch ihren Tod. Was wirklich überhaupt gar nicht geht, ist Siegfried Jerusalem als Kaiser Altum, verdienter Tenor auch in der Staatsoper. Da ist nicht mehr der Hauch einer Stimme. Er spricht es nicht mal mehr. Das war gar nichts. Und da frage ich mich, warum fällt sowas keinem Operndirektor, keinem Intendanten, keinem Dirigenten auf? Denn der wurde heftig ausgebuht und tat einem fast schon leid. Aber das war wirklich ein Fall für Fremdschämen oder Cringe und wirklich, den hätte man vor sich selbst schützen müssen.
Gibt es dann noch ein letztes Wort oder war es das?
Das war's mit dem Hinweis ausdrücklich, weil wir Kritiker dafür gerne mal gescholten werden. Es gab großen, großen Jubel im Haus. Ich befinde mich in der absoluten Unterzahl zu denken, Oper kann so viel mehr, als dieser Abend geleistet hat. Das war eigentlich eher traurig.
Uwe Friedrich nach der Premiere von Puccinis Turandot an der Staatsoper Berlin in der Regie von Philipp Stölzel, dirigiert von Zubin Mehta. Die nächsten Vorstellungen sind am 22. und 25. Juni. Jetzt gibt's hier Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach der gestrigen Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion, den Eurovision Song Contest aus der Ukraine nach Großbritannien zu verlegen, gibt es im Land enttäuschte Reaktionen. Sowohl die ukrainische Siegerband als auch der Kultusminister des Landes äußerten die Hoffnung, dass die Entscheidung noch geändert werde. Die EBU begründete den Beschluss mit den fehlenden Sicherheits- und Durchführungsgarantien. Paulina Milling.
Das Team sei von der Entscheidung enttäuscht, sagte der Frontmann der ukrainischen Band Kalush Orchestra Oleg Psyuk. Die ukrainischen Streitkräfte würden alles für die Sicherheit tun. Auch der ukrainische Kultusminister reagierte bereits auf den IBU-Beschluss. Die Ukraine sei damit nicht einverstanden. Er forderte zusätzliche Verhandlungen. Die Austragung in seinem Land wäre ein starkes Signal der Unterstützung, schrieb der Minister. Diese bekam die Ukraine inzwischen sogar vom britischen Premier. Boris Johnson erklärte, er wolle sich nicht in die EBU-Politik einmischen, die Ukraine habe aber eine Chance verdient, den ESC 2023 auszurichten.
Die Marktkirche in Halle ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet worden. Die Wiedereröffnung sei ein wichtiges Ereignis für das Kulturland Sachsen-Anhalt, sagte Staatsminister Robrer in einem Grußwort. Die Kirche sei ein kultureller Leuchtturm und ein wichtiger Gedächtnis- und Bildungsort. Davon könne auch ihre eigentliche religiöse Bestimmung profitieren. Die spätgotische Marktkirche gehört nach Angaben des Kulturministeriums zu den bedeutendsten Sakralbauten Sachsen-Anhalts. Zusammen mit dem Roten Turm bildet sie das Wahrzeichen Halles. Sie war im Rahmen eines europäischen Förderprogramms umfassend saniert worden. Die Fördersumme betrug etwa 3,3 Millionen Euro. Fast 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat es der Song Running Up That Hill der britischen Sängerin Kate Bush auf Platz 1 der UK-Charts geschafft. Damit stellte das Lied von 1985 eine ganze Reihe von Rekorden auf. Laut der Official Charts Company ist noch nie ein Track so viele Jahre nach seinem Erscheinen auf Platz 1 gelandet. Außerdem ist Kate Bush mit 63 Jahren die älteste weibliche Musikerin mit einem Nummer-1-Hit in Großbritannien. Grund für den neuen Erfolg ist die Netflix-Serie Stranger Things. Running Up That Hill ist im Soundtrack zur vierten Staffel enthalten. Seit ihrer Veröffentlichung ist das Lied das meistgespielte im Musikstreaming-Dienst Spotify.
Ein Vierteljahrhundert neue Dramatik. Damit wirbt seit dem 8. Juni das Deutsche Theater in Berlin. Denn zum 25. Mal finden Ulrich Kuhns Autorinnentage statt. In diesem Jahr mit neuen Gastspielpremieren und drei Uraufführungen. Das Augenlid ist ein Muskel, Fischers Fritz und Judas Shakespeare, Rape and Revenge. Eine Produktion aus Graz.
Meinen Bruder haben Sie geliebt, den süßen Schatz, den frechen Fratz, den dicken Dachs. Dem haben Sie das Gold in alle Öffnungen geschoben, um sein Talent zu fördern, es zunächst noch zu erschaffen. Doch als ich vorm Theater stand, unterm Arm die Rollen voll mit Welt, die ich erschaffen habe, um sie mit jener dann zu teilen, mit dem Direktor sprechen wollte über meine Zukunft in seinem Reich, da wies er mich lachend ab, nachdem er mich übersah, indem er durch mich durchsah. Ich hüstelte irgendwas von wegen Kunst. Er sah mich an und konnte sich das Husten nicht verkneifen.
Zur Jury der Autorinnentage gehört der Dramatiker Ferdinand Schmalz, der in unserer Theatersendung Rang 1 über Einreichung in diesem Jahr sagte.
Also es hat wahnsinnig viele Klimawandel-, Klimakatastrophenstücke gegeben. MeToo ist auch ein Thema, das noch immer sehr stark vertreten ist. Ich finde immer, man muss halt irgendwie da auch diese Übersetzung in den Theaterraum reinschaffen. Darum geht es mir meistens. Weil wenn nur die Debatten nochmal lauter übersetzt werden aufs Papier, dann ist es zu wenig.
Wie ist nun versucht worden, Mehrwert zu schaffen? In der heutigen langen Nacht der Autorinnentage hat sich unser Theaterkritiker André Mumot die Finalisten angesehen. Kurz gehört, Judas Shakespeare, hat es inhaltlich mehr zu bieten als einen Problemaufriss?
Es geht um wichtige Themen in allen drei Stücken, die heute zur Uraufführung gelangt sind. In dieser langen Nacht der Autorinnen fangen wir mit Judas Shakespeare, Rape and Revenge vielleicht an. Da haben wir den Ausschnitt ja gerade gehört. Das ist ein Stück von Paula Thielecke, in dem es eben um eine fiktive Schwester von William Shakespeare geht. Und die setzt sich auseinander tatsächlich mit dem Theater selbst. Also mit den chauvinistischen Machtstrukturen am Theater. Diese Schwester wird eben nicht aufgeführt, weil der geniale Bruder William aufgeführt wird. Es geht aber eben auch ums Thema Vergewaltigung. Erstmal allerdings auf so einer, ich möchte sagen, etwas theoretisierenden Ebene. Es geht um Vergewaltigung als ein Grundproblem in der Gesellschaft. Und diese Judith Shakespeare bringt in dem Stück ihren Bruder William dazu, sich selbst der Vergewaltigung zu bekennen und die Theater aufzufordern, doch bitte nicht mehr seine Stücke zu spielen, sondern die Stücke seiner Schwester. Darum geht es also bei Judith Shakespeare, Rape and Revenge. Aber da gibt es noch zwei andere Stücke. Das Stück Fischer Fritz von Rafaela Bardutzky. Da geht es um die Pflegeproblematik. Da geht es um eine junge polnische Frau, die in ein bayerisches Dorf kommt, um einen alten Mann zu pflegen und die Probleme, die sich daraus ergeben. Und dann gibt es als drittes Stück Das Augenlid ist ein Muskel vom Autor Alexander Stutz. Und da geht es dann tatsächlich um sexuellen Missbrauch an Kindern. Das ist ein harter Brocken, auch ein hartes Stück. Das aber, und das ist vielleicht ein interessanter Kontrast zu Judith Shakespeare, Rape and Revenge, diesen Fall von sexueller Gewalt ganz konkret in eine familiäre Situation einbindet, sehr genau davon erzählt, was passiert in einer Familie, welche Konstellationen kommen da zusammen, welche Traumata entstehen konkret und auch welche Ambivalenzen.
Und in welchen Formen war das zu erleben?
Es ist natürlich immer so, dass bei diesen Autorentheatertagen die Stücke erstmal inszeniert werden, zum ersten Mal als Uraufführungen und sich die Frage stellt, wie dicht bleibt man eigentlich als Regisseurin, als Regisseur nun an diesen Texten? Heute war es so, das war nicht immer der Fall, dass alle drei Stücke sehr textgenau auf die Bühne gebracht wurden. Da wurde nicht viel verändert, da wurde nicht drüber weg inszeniert, sondern die Texte wurden so belassen, wie sie sind. Das war mehr oder weniger erfolgreich, muss man sagen. Allerdings ist sowohl Das Augenlid ist ein Muskel, inszeniert von Jorinde Dröse, und auch Fischer Fritz, inszeniert von Enrico Lübbe, sind beides Stücke gewesen, die sich heute Abend auch emotional vermittelt haben, die den Figuren Raum gegeben haben, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und dieses Judith Shakespeare-Stück Rape and Revenge, inszeniert von Christina Czariski, ist eben eigentlich ein Pamphlet, was auf die Bühne gebracht wird, mit mehr oder weniger viel Selbstironie über den Theaterbereich. Aber das ist auch als Aufführung, ich möchte sagen, ähnlich flach geblieben, wie der Text selbst ist.
Also das heißt, den Anspruch, den Ferdinand Schmalz eben geäußert hat, der wurde nicht eingelöst?
Naja, auf unterschiedliche Weise würde ich sagen. Also für mich ist dieses Judith Shakespeare-Stück insofern ein bisschen problematisch, weil es natürlich ganz wichtige Themen behandelt. Und auch gerade das Thema Vergewaltigung ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Darum geht es auch im Stück. Aber da wird natürlich leider wieder vor allen Dingen so pamphletisch, aktivistisch gesprochen auf der Bühne. Da werden Thesen verkündet, da wird Empörung ausgedrückt und da wird auch im Grunde eine Gruppenzugehörigkeit vor allen Dingen ausgedrückt. Also ein feministischer Anspruch, der sich ein bisschen über die Qualitäten des literarischen Textes, wenn sie denn da sind, drüber stülpen. Das wird also davon unterdrückt. Umso mehr muss man aber bei den anderen beiden Texten sagen, das fand ich sehr bemerkenswert, insbesondere bei Das Augenlid ist ein Muskel von Alexander Stutz, dass hier wirklich versucht wird, auf eine anspruchsvolle literarische Weise, auch auf eine originelle Weise, Szenen zu entwickeln, in denen die Figuren und die Konflikte tatsächlich komplex lebendig werden, wo auch wirklich dramatische Situationen hergestellt werden, wo eben Figuren miteinander agieren müssen, wo es nicht nur darum geht, große Worte für wichtige Themen zu finden, sondern wo daraus auch Geschichten werden, auch Erschütterungen, die sich aufs Publikum übertragen. Das ist bei Alexander Stutz deshalb schon ganz originell gelöst, weil es da um einen jungen Mann geht, gespielt übrigens ganz fantastisch von Paul Grill, der über sein Trauma eigentlich gar nicht sprechen kann und deshalb spricht sein Körper, der von Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt wird. Da spricht die Narbe, da spricht der Kloß im Hals, da sprechen die Augen der Hauptfigur. Das ist tatsächlich schon im Text zumindest erstmal sehr, sehr stimmig entwickelt.
Und noch ein wirklich kurzes Wort. Diese 3-Uhr-Aufführung heute, wagen Sie darüber einen Blick in die deutsche Theaterzukunft?
Ich glaube, dass man da eine Trennung eben auch wieder sehen kann. Es gibt Stücke, die Thesenstücke sind, die ihre Wut ausdrücken wollen, die ihren Aktivismus ausdrücken wollen. Aber es gibt ganz offensichtlich auch Autorinnen und Autoren, die wieder erzählen wollen auf der Bühne von Menschen, von Situationen, mit Dialogen und Konflikte entfalten, an denen wir auch emotional und intellektuell teilnehmen können. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen.
André Mumot über die lange Nacht der Autorinnentage 2022. Vor Beginn des 20. Erlanger Comic-Salons stand eines fest. Der japanische Mangozeichner Naoki Urasawa, der auch Deutschland schon den politischen Spiegel vorgehalten hat, erhält für sein Lebenswerk den Max-und-Moritz-Preis 2022. Inzwischen sind sie in 8 weiteren Kategorien verliehen worden. Festivalleiter ist Bodo Birk. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
In der Sparte für die besten deutschsprachigen Künstler hat Birgit Weihe gewonnen. Sie konnte die Jury zum 2. Mal überzeugen. Was ist für Sie das Besondere an Ihrer Arbeit?
Ja, Birgit Weihe ist eine Künstlerin, die sich ganz, ganz stark mit so Identitätsfragen, Herkunftsfragen, Identitätsfragen beschäftigt, die eine sehr literarische Autorin ist, die sich sehr, sehr klug und sehr differenziert mit Fragen von kultureller Aneignung und Herkunft beschäftigt und auch schon ein bisschen ein Vorbild ist für die ganz junge Generation. Ja, und sie hat im Grunde diese komplexen gesellschaftlichen Fragen in den Comic gebracht.
Aisha Franz, auch in ihrer Erlanger Ausstellung Vorbilderinnen Feminismus in Comic und Illustration zu sehen, hat mit Work-Life-Balance den besten Comic gezeichnet. Ist das auch zum Detailgucken wie bei Birgit Weihe oder liegt die Kraft im Humor?
Ja, bestimmt im Humor, aber natürlich auch in einer sehr gründlichen und sehr genauen gesellschaftlichen Analyse. Nur, dass das eben noch sehr viel humorvoller verpackt ist, wie bei Birgit Weihe, die durchaus auch ihren Humor hat. Aisha Franz ist also eine Künstlerin, die seit einigen Jahren sehr, sehr erfrischende Arbeit macht, immer wieder sehr, sehr unterschiedlich herangeht, mit einem relativ schlichten, einfachen, stilisierten Strich, oft mit auch Tiergesichtern arbeitend. Im Grunde so Fragen wie jetzt an die schöne neue Business World, Work-Life-Balance, New Economy-Unternehmen sehr genau analysiert und auf den Punkt bringt.
Das mit schrägem Humor eben. Die britisch-kanadische Zeichnerin Stephen Appleby hat in der Kategorie bester internationaler Comic gewonnen, um das nochmal abzuarbeiten. Dragman ist ein Superheld, der Frauenkleider liebt und den Mörder von Transfrauen jagt. Ist Diversität das große Comic-Thema derzeit?
vor allem die zum Superhelden wird, wenn sie Frauenkleider anzieht. Ja, das ist, wie das insgesamt in der Gesellschaft im Augenblick ein Thema ist, sich mit Geschlechteridentitäten zu befassen. So ist das eben auch im Comic angekommen. Das ist eine Entwicklung, die wir eben nicht nur aufgreifen, sondern auch befördern wollen in der Veranstaltung mit dem Comic-Salon.
Wenn ich richtig gezählt habe, dann hat mit 7:3 der Max- und Moritz-Preis in allen Kategorien die Frauenquote übererfüllt. Seit wann ist das so?
Ja, wir müssen uns glücklicherweise da überhaupt nicht beschäftigen mit dieser Frage. Also seit 10 Jahren ist es so, dass die Zeichnerinnen sehr, sehr stark sind in Deutschland. Und das wird auch international beobachtet. Frauen wie Anna Haifisch zum Beispiel, die international reüssieren und eben auch in andere Sprachen übersetzt werden, sind die regelmäßig auf dem Comic Festival in Angoulême. Und dort werden wir immer wieder angesprochen auf diese deutschen Graphic Novel Autorinnen. Also ungefähr seit 10 Jahren würde ich das einschätzen, dass Zeichnerinnen im Grunde die Innovatorinnen sind in der Szene.
Sie haben gerade mein Stichwort geliefert, Graphic Novel. Wer mit Donald Duck aufgewachsen ist und sich dann der Belletristik zugewandt hat, der fragt sich, trifft der Oberbegriff Comic noch alle gezeichneten Geschichten so vielfältig, wie sie sind und so viele Begriffe für die Unterschiedlichkeiten es inzwischen gibt?
Ja, wir haben im Grunde keinen anderen Oberbegriff. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist immer wieder, wenn wir jetzt glauben, eigentlich müsste das inzwischen wenigstens bei kulturell interessierten Menschen klar sein, dass Comic nicht von Komik kommt und dass wir da eben eine große Bandbreite auch ernsthafter Literatur drunter verstehen. So haben wir dann doch keinen anderen Oberbegriff, leider Gottes. Und Graphic Novel wird jetzt verwendet, erstmal für das abgeschlossene Werk, also keine Serie, was ja früher das klassische Format des franco-belgischen Comics war oder des amerikanischen Comics war, ein abgeschlossenes Werk. Aber im Grunde versteht man darunter eben auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in der grafischen Literatur. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir hadern auch immer wieder mit dem Begriff und auf der anderen Seite, wir umschreiben ihn dann und sagen dann auch Comic-Kunst, grafische Literatur, um deutlich zu machen, dass es eben um mehr geht als das, was man sich so klischeehaft unter Comic vorstellt. Aber es ist der Begriff, den wir im Deutschen dafür haben. Wir haben noch keinen anderen.
Sie haben gesagt, Sie müssen sich beim deutschsprachigen Comic keine Gedanken über die Frauenquote machen. Nun wird ja aber viel über Namen und Namensgebung gestritten. Bleibt's beim Max-und-Moritz-Preis?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich haben wir uns ja viel mit Feminismus und mit queeren Fragen und mit Fragen von Geschlechteridentitäten beschäftigt bei dem Salon. Und ich bin nicht darauf angesprochen worden, auf eine Namensänderung des Preises. Aber wer weiß, wie queer die beiden gewesen sind.
Sagt Bodo Birk, Leiter des Comic-Salons Erlangen, bei dem wieder die Max- und Moritz-Preise vergeben wurden. Schönen Dank für Ihre Zeit und schönen Abend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Die Kultur vom Tag bleibt bei der Kultur mit den Zeitungsfeuilletons und der dazugehörigen Presseschau von Klaus Bukatzki.
Warum weinen Erwachsene nie? So lautete die Kinderfrage in dieser Woche in der Tageszeitung Taz, gestellt von Nora, 6 Jahre alt. Erwachsene weinen auch manchmal, sie tun es aber seltener und wenn, dann verstecken sie ihre Tränen oft, antwortete der kleine Nora Martin Reichert. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht genauso traurig oder wütend sein können wie du oder dass sie keine Schmerzen haben, wenn sie sich wehtun. Und wie sie sich einander wehtun können, die Erwachsenen. Karlsruhe verkennt die Parteiendemokratie, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen Angela Merkel. In ihrer Rolle als Bundeskanzlerin hätte sie 2020 nicht einseitig Partei gegen die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten von der FDP ergreifen dürfen, für den ja auch die AfD gestimmt hatte. Ja, was dürfen denn Politiker dann überhaupt? Sie dürfen demnach Partei ergreifen, nur nicht einseitig. Parteiname ist aber einseitig. Wer Partei ist, steht auf einer Seite und es gibt eine Gegenseite. Im politischen System der Bundesrepublik wird die Regierung von Parteien gebildet, schickte da Patrick Barners einen kleinen Grundkurs in Sachen politischer Bildung Richtung Karlsruhe und nahm die Formulierung in dem Urteil aufs Korn, nach der Kanzler und Minister regelmäßig in ihrer Doppelrolle als Regierungsmitglieder einerseits und Parteipolitiker andererseits wahrgenommen würden. Patrick Berners. Zwei Rollen in einer Person verbindet der Zeitungskolumnist, der zum Sprecher eines Schriftstellerverbands gewählt wird, oder eine Ministerpräsidentin im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Bei solchem Doppelengagement kann sich die Frage stellen, in welcher Rolle gerade gesprochen wird. Ein Regierungschef dagegen gibt sein Parteibuch nicht an der Garderobe ab, bevor er hinter ein Pult mit Staatswappen tritt. Und was bringt eine Ex-Kanzlerin mit, wenn sie auf die Theaterbühne tritt? Kürzlich gab Angela Merkel das erste Interview nach 16-jähriger Amtszeit. Sie gab es im Theater, an der Wirkungsstätte Bert Brechts und Heiner Müllers, dem Berliner Ensemble, stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Bei ihrem Auftritt bewies sie, fand Peter Kümmel, lakonische Höchstform. Auf die Frage, wie sie ihre Tage fülle, sagte sie, dass sie viel lese, gern Shakespeare und vor allem den Macbeth. Da hat Peter Kümmel gleich die für Merkel passende Passage gefunden, aus der wir hier nur den Schluss zitieren wollen. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Etwas märchenhaft klang in dieser Woche ein Vorschlag unseres Bundespräsidenten. Bei einer Verwirklichung könnte sie aber reichlich viel für uns bedeuten. Die soziale Pflichtzeit, die Frank-Walter Steinmeier möchte. Eine schöne Idee, fand die Süddeutsche Zeitung. Es stimmt, dass Menschen, und zwar gleich welchen Alters, davon profitieren, für eine bestimmte Zeit loszukommen aus dem Griff des Berufslebens, der auch schon in die Schulzeit hineinreicht, meinte Philipp Bovermann. Jede Biografie hat Punkte, an denen es ein großer Gewinn sein könnte, nicht mehr von Prüfung zu Prüfung, von Projekt zu Projekt hetzen zu müssen, sondern sich neu orientieren zu können, im eigenen Leben und in der Gesellschaft. Was einem wichtig ist, außer Geld und Erfolg, lernt man nicht, während man zu beschäftigt damit ist, zu performen. Schlimmstes müssen jetzt andere erleben und erleiden. Das, worum wir kämpfen, ist die Zukunft eines freien Europas. Seid euch selbst treu, entscheidet euch für die richtige Seite und handelt jetzt, hieß es in einem offenen Brief von 11 jungen Menschen aus der Ukraine an ihre Altersgenossinnen und Genossen in Deutschland, den die Taz abdruckte. Der von Russland geführte ungerechte Krieg bringt uns zurück zu der Frage, die der europäischen Kultur zugrunde liegt, und zwar die der Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit möglich? Vor allem, was ist jetzt manchmal nötig? Als Schriftsteller setze ich mich für den Schutz der ukrainischen Kultur und Sprache ein, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Doch nun trachtet ein blutbeschmierter Diktator nach unserem Leben und deshalb bin jetzt auch ich in der ukrainischen Armee, schreibt Oleksandr Myket, abkommandiert in Kiew, wo er abends noch halbwegs friedlich mit Frau und Hund Gassi gehen kann. Wir waren in keinem Hotspot, gerieten nicht unter Beschuss und doch haben 100 Tage in der Kaserne mein Bewusstsein verändert. Mir fällt es schwer, in Räumen zu sein, die größer als Seminarräume sind. Und eindringlich berichtet er von den Kameraden, mit denen er all das teilt. Ich kann mir keine besseren Menschen vorstellen, mit denen man in Zeiten des Krieges zusammen sein kann, mit denen man das Leid teilen konnte, als wir von dem Gemetzel und dem Horror erfuhren, den die Russen in Butscha angerichtet hatten, in benachbarten Straßen, ganz nahe dem Haus, in dem meine Eltern wohnten. Hilft da, was die Taz der 6-jährigen Nora zum Weinen geantwortet hat? Weinen ist ein bisschen so wie ein Gewitter, nicht? Es blitzt und donnert, es gibt einen Riesenlärm und alles ist nass. Aber hinterher ist die Luft rein und alles sauber gewaschen.
Der Kulturpresseschau-Wochenrückblick von und mit Klaus Bukatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.